kann nur sagen, also Ehrenamt, du hast vollkommen recht. Wir sind ja auch alle im Ehrenamt. Peter und ich sind auch im Ehrenamt unterwegs. Auch mit dem Ziel, das, was wir eh machen, machen wir gerne, machen es auch da privat. Aber noch ein Punkt ist tatsächlich, wir brauchen euch Sachverständige im Gutachterausschuss. Wir brauchen die ehrenamtlichen Mitglieder und vor allem junge Berufskolleginnen und Kollegen, weil die Demografie sieht man auch sehr stark im Gutachterausschuss. Ja, also deswegen, das ist eine Win-Win-Situation für alle. Also man kriegt einerseits einen interessanten Einblick auch in die Vorgehensweise da bei der Geschäftsstelle und wie das abläuft, auch in Methodiken. Ja, aber noch wichtiger ist, dass die Gutachterausschüsse und die Geschäftsstellen, die brauchen diesen Input von außen. Und den erhoffe ich mir auch für die Zukunft stärker, dass man sich unterhält.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt tatsächlich, weil wir heute in sehr großer Runde hier zusammensitzen. Mein Name ist Anne Brackhoff.
Mein Name ist Patrick Bayer.
Und wir sind heute zusammen mit Robert Kregenbrink und Peter Ache vom Immoblick-Podcast tatsächlich in einem Crossover. Und deswegen freue mich, wir haben nämlich, glaube ich, seit bestimmt, Robert, korrigier mich, 3-4 Monaten versucht, einen Termin zu finden. Ja, ich denke auch. Und es ist sogar noch vor Ostern geworden. So schön. Nein, wir freuen uns ganz, ganz sehr, dass ihr da seid. Ich freue mich auch, wenn ihr euch gleich nochmal bei unseren Hörern vorstellt. Aber für die Struktur, Patrick, magst du vielleicht noch ein paar einleitende Worte mit deinem Wochenhighlight kombinieren, bevor wir in unser Thema heute einsteigen?
Mein Wochenhighlight? Ich habe mich vorbereitet.
Ja.
Und zwar habe ich mein Wochenende bei einer guten Tasse Tee und einem guten Buch verbracht. Denn Ron Hess hat sein erstes Kinderbuch rausgebracht. Meine Eltern sind Immobiliengutachter. Und das habe ich mir, genau. Und das habe ich mir jetzt mit jedem Kind einmal durchgelesen. Du weißt, bei
auch mit bei Niklas, 22 Jahre alt.
Danach konnte ich es auswendig. Ja, also sehr empfehlenswert. Mega geil. Meine Eltern sind, oder unsere Eltern, glaube ich, ne, sind Immobiliengutachter von Ron Hess, so in so einem kleinen Comic-Format. Finde ich mega, mega süß.
Wobei mein erster Impuls, als ich das gesehen habe, war ja die Frage, ob das immer so von Vorteil ist, wenn beide Eltern Immobiliengutachter sind. Aber na gut, vielleicht wird das ja im Buch thematisiert, ich weiß es nicht. Ich habe noch keins bekommen. Schauen wir mal. Okay, Grüße geht raus an Ron, warum nicht? Nein, lieber Robert, lieber Peter, wir freuen uns ganz, ganz sehr, dass ihr euch die Zeit nehmt, heute mit uns diese Folge aufzunehmen. Wir wollen nämlich heute mal in das Thema Gutachterausschüsse reinschauen. Das haben wir tatsächlich noch nicht so selten im Podcast schon mal angesprochen, aber ihr beide kommt ja direkt vom Fach, also darüber hinaus auch, wie gesagt, direkt in Verbundenheit mit den Gutachterausschüssen. Und wir wollen ja immer das Thema Nachwuchs- und Sachverständigenwesen mitnehmen, bedeutet vielleicht auch heute eine kleine Folge für diejenigen, die gerade am Anfang des Jobs stehen und sich fragen, Mensch, was, also hoffentlich nicht, was macht ein Gutachterausschuss, sondern vielmehr, wie kann man sich denn daran beteiligen? Welche Bedeutung hat das Ganze und was bedeutet es auch als Ehrenamt? Lieber Robert, vielleicht mal an dich.
Ja, danke, liebe Anne, danke, lieber Patrick, dass ich heute da sein darf, dann mit Peter. Das freut mich total riesig, dass wir uns über das Thema austauschen. Ja, zu mir, Robert Kregenbring, mein Name und meinen dienstlichen Hut habe ich tatsächlich bei den Gutachterausschüssen auf, und zwar im Thüringer Ministerium für, wir heißen jetzt Digitales und Infrastruktur seit kurzem, und bin da zuständig seit mittlerweile tatsächlich 11 Jahren, ziemlich genau 11 Jahre, für die Gutachterausschüsse in Thüringen, also in einer Rechtsaufsicht. Und das ist so die Hauptbaustelle, und nebenbei bin ich natürlich auch im DVW-Arbeitskreis, Immobilienwertermittlung, wie Peter auch, und da sind wir fachlich unterwegs, habe noch einen kleinen Lehrauftrag, versuche mich also auch um den Berufsnachwuchs zu kümmern. Ist ein schweres Geschäft hier und da, aber es macht unwahrscheinlich Spaß. Ja, das Wochenhighlight gleich dran.
Ja, sehr, sehr gerne. Ja.
Jetzt hoffe ich mal, dass ich Peter nicht viel wegnehme. Wir sind nämlich gewisse Leidensgenossen gewesen mit unserem Wochenhighlight. Wir waren nämlich in so einer wunderschönen Fachtagung, nennt sich Forum Geodäsie in Bielefeld. Und ich hatte vorher schon ein bisschen befürchtet, dass Bielefeld schwierig zu erreichen ist, weil es gibt ja diesen wunderschönen Film, die Bielefeld-Verschwörung. Also Teaser am Rand, wer nicht kennt, nochmal anschauen. Gibt's auf YouTube kostenfrei anzusehen. Und wir hatten es schwer hinzukommen. Ich hatte es noch schwer zurückzukommen. Und es tut mir jetzt total leid, Peter, dass ich das vermassle. Aber am Rückweg hatte ich ein richtig, richtig cleveres Erlebnis. Und zwar hatte ich meinen Koffer im Schließfach an Bielefeld im Hauptbahnhof gelassen, weil ich aus dem Hotel raus musste und musste nochmal mittags, hatte noch eine Veranstaltung bis nachmittags und bin dann schön zurück. Und es gab noch andere Schwierigkeiten mit der Bahn, diverse Sachen, und hatte meinen Zug glücklicherweise erreicht von Bielefeld nach Hannover und setzte mich hin, griff in die Hosentasche und holte den Schlüssel raus vom Schließfach.
Nein.
Ja, also ich habe dann also bin also erstmal von Bielefeld nach Hannover, von Hannover nach Bielefeld, Koffer geholt und dann wieder von Bielefeld nach Erfurt. So, ja, das am Rande, und ich freue mich ganz herzlich, dass ich hier sein darf.
Umso Danke. Mehr wissen wir zu schätzen, dass du jetzt hier bist.
Tatsächlich, wirklich, ja. Aber ich habe das neulich auch geschafft, das kann man keinem erzählen, das ist mir auch sehr, sehr unangenehm. Ich habe mich in den falschen ICE gesetzt, in die gleiche Richtung, aber in den falschen ICE, und durfte dann zweimal bezahlen. Aber lassen wir das. Peter, wir freuen uns, dass du da bist. Magst du anschließen?
Ja, vielen Dank. Also, liebe Anne, lieber Patrick, schön, dass ich bei euch sein kann, vor allen Dingen mit meinem Kollegen und Freund Robert Kregenbrink. Das macht immer große Freude. Und tatsächlich, ich habe in der Bildzeitung gelesen, Bielefeld, verwirrter Ministerialbeamter, strandet. und nun weiß ich endlich, wer es ist. Das ist schon mal gut. Und mein Wochenhighlight letzte Woche war eigentlich etwas vor Bielefeld. Bielefeld selbst war natürlich auch klasse. Ich war auf der Hypziat-Jahrestagung war sehr beeindruckt, muss ich schon sagen. Abgesehen davon, dass auch dieses kleine Heftchen dort vorgestellt worden ist, waren insgesamt 1600 Leute in the room, international besetzt. Der Kollege Alexander Aronson von der IVSC, dem International Standard Valuation Committee, war dort. Ich habe mich sehr gefreut, mit ihm zu treffen und weitere Absprachen zu treffen. Sehr beeindruckende Veranstaltung, und ich war sehr froh, dass ich das auf mich genommen habe, erstmal nach Hamburg zu fahren und von Hamburg nach Bielefeld mit einigen Verzögerungen durch die Bahn, und dann das weitere Highlight dann erleben durfte. Also schon eine sehr bewegte Woche, und hat dazu geführt, dass ich am Wochenende ziemlich glatt war. Aber sehr zufrieden. Also alles gut. Zu meiner Person vielleicht noch ganz kurz. Bin seit 31 Jahren mittlerweile, ich weiß es ganz genau, weil mein Sohn da geboren wurde, seit 31 Jahren in der Wertermittlung. Angefangen von der Ortsinstanz, damals in Kloppenburg. Da sind ja bekanntlicherweise die Ackerlandpreise sehr, sehr hoch. Und dann über den oberen Gutachterausschuss Niedersachsen bis hin zur Geschäftsführung des Arbeitskreises der oberen Gutachterausschuss für Deutschland und mittlerweile seit 2 Jahren auch Vorsitzender der Kommission Wertermittlung in der FIG. Das ist eine international arbeitende Organisation, anerkannt von der World Bank und anderen Institutionen, die sich mit Geodäsie, aber auch mit Wertermittlung befasst. Also im Moment bin ich gut ausgelastet.
Das glaube ich tatsächlich. Und jetzt nimmst du dir auch noch die Zeit für unseren Podcast. Also gemeinsam habt ihr ja auch einen Podcast. Mögt ihr vielleicht dazu kurz noch was sagen?
Ja, gerne.
Robert, mach.
Wir haben den Podcast Immoblick des DVW und haben da auch das Ziel, eigentlich über alle aktuellen Themen zu sprechen, der Wertermittlung, mit vor allem auch Kolleginnen und Kollegen aus allen Bereichen, ja, nicht nur aus der Verwaltung, sondern auch aus der Wirtschaft, aus der Forschung, aus der Wissenschaft und den Unternehmen. Und das, ja, Peter, du hast das Ding sozusagen, du bist der geistige Vater auch dieses Immoblick, muss ich mal sagen. Und du hast mich auch mal angesprochen und ich habe das gedacht, oh Gottes Willen, was wird das jetzt? Aber es macht riesigen Spaß, muss ich sagen. Das Vorformat ist übrigens der Immo-Talk. Den Livestream, also wird per Video gestreamt, nicht aufgezeichnet, im Gegensatz zum Podcast. Da haben wir, Peter, in der Corona-Zeit gestartet, im Dezember 21 war das, glaube ich. Das war ein totales neues Erlebnis Und den Immo-Talk haben wir jetzt abgegeben, also nicht abgegeben, wir haben das wird weiterentwickelt. Wir haben also noch zwei Kollegen aus dem Arbeitskreis gewinnen können, die das fortführen. Da freue ich mich auch ganz dolle drauf. Gleich ein bisschen Werbung machen. Nächste Woche ist am 7. oder am 8. April, Peter, oh, das müsste ich
lügen.
Am 8. April, genau, ist die nächste Folge Immo-Talk. Man kann kostenfrei teilnehmen, gibt keine Beschränkungen, aber bestens anmelden, damit ihr auch den Link kriegt.
Sehr, sehr schön. Also wie gesagt, da vielleicht können wir ja den Link sogar bei uns in die Shownotes mitnehmen für diejenigen, die es interessiert, weil wir veröffentlichen ja dann, ich sag mal, genau in der Woche, da würde es sehr, sehr gut passen. Also nochmal an dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit für uns heute nehmt. Ich weiß noch, wann wir uns eigentlich so im Großen und Ganzen kennengelernt haben. Und zwar war das ja auf den OnGeo Days 2024. Robert, da weiß ich, da haben wir einander vorgestellt. Und Peter, du hast einen richtig, richtig großartigen, tollen Vortrag zum Thema Arbeit der Gutachterausschüsse gehalten. Ich habe es, glaube ich, schon mal so aus Spaß gesagt, aber der hat mein Leben verändert. Nein, weil ich fand dadurch die Bedeutung der Marktdaten für diejenigen am Ende, die es nutzen, ist eigentlich nochmal so richtig rausgestellt worden. Und vor allem auch dass das, was wir rechnen, das wir machen, auch tatsächlich einen Impact hat. Ne? Weil ich glaube, das verliert man auch ganz, ganz gerne mal außer Augen, dass das nicht nur ein Pamphlet ist, das ich dem Kunden zur Verfügung stelle, sondern im Zweifelsfall halt auch über dessen Schicksal entscheiden kann. Ja, also wenn ich jetzt gerade an eine Scheidungsproblematik oder auch eine Erbengemeinschaft mitdenke. Und Patrick, das fand ich total niedlich, hat auch selber gesagt, Petra, du bist sein großes Idol.
Oh Gott. Deswegen, ich erinnere mich an diesen Moment. Hallo, mein Name ist Patrick Bayer, Sie sind mein großes Idol. Hallo, du kannst mich Peter nennen. Ich werde es nie vergessen.
Das stimmt.
Und dann war er ganz aufgeregt. Das heißt,
Selina. Und ich habe dann zurückgegangen. Ich hab Peter Ache die Hände geschüttelt.
Ja, das ging ja noch gleich noch einher mit dem großartigen Vortrag von Anastasia Radke, ne, zum Thema Bau und Bestand. Also es war ein Erlebnis von vorne bis hinten und ich freue mich auch schon wieder sehr auf die OnGeo Days. Jetzt dieses Jahr im Mai wieder in Erfurt. Also auch da, wobei die sind ausverkauft. Ich brauche mal gar nicht Werbung für machen. Wer sind die Glücklichen? Nein. Ja, wie gesagt, zum Thema Gutachterausschüsse. Ich selber, die ja zweifelsohne zum Nachwuchs der Branche gehört, würde ich jetzt mal sagen, bin ja selber Gutachterausschussmitglied. Ne? Also ich weiß, wir haben uns genau über das Thema damals unterhalten auf den OnGeo Days, weil ich als frisch gekürte Sachverständige mich engagieren wollte und es dann über, ich sage nicht allzu viele Umwege, direkt zum Gutachterausschuss Gera, also Stadt Gera, Landkreis Altenburg und Landkreis Greiz, glaube ich, gegangen ist. Ich dort auch sehr, sehr gut aufgenommen wurde. Aber vielleicht mal auch Frage an Patrick, ist ja auch Gutachterausschussmitglied. Und Frage an euch beide. Jetzt an diejenigen, die, wie gesagt, gerade mit dem Job begonnen haben. Welche Bedeutung wird dem eigentlich, diesem Ehrenamt, jetzt nochmal so beigemessen?
Soll ich jetzt zuerst antworten?
Mach mal,
ja, vielleicht.
Mach mal
ruhig. Das war die Frage auch, ja. Ja,
also, ich habe, ich finde, die Arbeit im Gutachterausschuss ist ja ein Ehrenamt, wie du gerade schon richtigerweise erkannt hast. Und damit ordnet es sich in eine gesellschaftliche Struktur ein, die natürlich unser ziviles wie auch unser geschäftliches Leben sehr beeinflusst und was ich für maximal wichtig halte. Also ich finde Ehrenamt schon eine Bürgerpflicht kann ich nicht so sagen, aber ich empfinde das so, ne, weil ich möchte diesem Land natürlich dann auch was zurückgeben und auch wenn viele immer anderes behaupten, finde ich, dass es aus der Position, aus der ich hier rede, mir und meiner Familie sehr, sehr gut geht. Und da geht es auch darum, letzten Endes ein bisschen auch dem was zurückzugeben und dann ist es natürlich sehr bequem, wenn man das machen kann, womit man sich eh den ganzen Tag beschäftigt, da muss man nicht so viel umdenken. Wenn ich jetzt noch Rettungssanitäter wäre, dann weiß ich nicht, wäre das ein bisschen schwieriger. Aber und von daher habe ich seit vielen, vielen Jahren versucht, tatsächlich hier bei uns ist der Gutachterausschuss von Otterndorf dafür zuständig, Mitglied zu werden. Das hat nie funktioniert. Nie. Die Echt? Wollten das irgendwie nie. Ich weiß nicht, irgendwas habe ich denn mal getan oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kam dann irgendwann eine langjährige Kollegin mal auf mich zu und sagte, Mensch, Patrick, ihr bewertet doch da oben den ganzen Bereich auch an der Küste. Ich werde jetzt Vorsitzende oder Leiterin der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses des Kreises Nordfriesland und wir brauchen händeringend auch noch Sachverständige. Hast du nicht Lust mitzumachen? Und da habe ich dann seitdem beschäftige ich mich intensiver mit einem Markt, den ich furchtbar interessant finde. Ich sag mal, in kaum einem Kreis Und in Schleswig-Holstein ist das ja auf Kreisebene organisiert. In kaum einem Kreis ist das so heterogen. Von Sylt über die Halligen bis hin zum wirklich hintersten Festland in Nordfriesland habe ich ja wirklich eine Spanne, wenn man es in Bodenrichtwerten ausdrückt, von 4.500 bis 17. Ja. Und diese Heterogenität, die macht es halt auch wirklich, wirklich, wirklich spannend. Dann mit Sylt natürlich ein ganz besonderer Markt, in dem man bis vor kurzem ja wirklich noch für 750.000 Euro illegal ausgebaute Keller im Bruchteilseigentum erwerben konnte. Und das ist schon, naja, das ist schon verrückt. Und dementsprechend finde ich, das ist auch eine Arbeit, die mir riesig Spaß macht und mich persönlich auch weitergebracht hat, weil ich mich früher nie so mit dem Thema Statistik auseinandergesetzt habe. Anne, du weißt das, ich habe das schon mal erwähnt. Möglicherweise fehlt in der Ausbildung der Sachverständigen heute, so meine Theorie, auch ein bisschen Statistik, wogegen ich jetzt versuche anzukämpfen. Mhm.
Sehr interessant. Patrick, du meintest eben mit Bodenrichtwerten 4.500 bis 17, meinst du nicht 17.000, ne? Du meinst 17 Euro. Das ist
ja, verdammt, das sind Thüringer Verhältnisse, ne?
Genau, das haben wir hier auch teilweise. Altenburg. Für baureifes Land. Ja. Und du hast schon eine ganze Menge Sachen gesagt. Ich kann nur sagen, macht, also Ehrenamt, du hast vollkommen recht. Wir sind ja auch alle im Ehrenamt. Peter und ich sind auch im Ehrenamt unterwegs. Auch mit dem Ziel, das, was wir eh machen, machen wir gerne, machen es auch da privat. Aber noch ein Punkt ist tatsächlich, wir brauchen euch Sachverständige im Gutachterausschuss. Wir brauchen die ehrenamtlichen Mitglieder und vor allem junge Berufskolleginnen und Kollegen, weil die Demografie sieht man auch sehr stark im Gutachterausschuss. Ja, also deswegen, das ist eine Win-Win-Situation für alle. Also man kriegt einerseits einen interessanten Einblick auch in die Vorgehensweise da bei der Geschäftsstelle und wie das abläuft, auch in Methodiken. Ja, Peter ja. Ich bin gleich. Noch wichtiger ist, dass die Gutachterausschüsse und die Geschäftsstellen, die brauchen diesen Input von außen. Und den erhoffe ich mir auch für die Zukunft stärker, dass man sich unterhält. Wie tickt denn der Markt? Was brauchen wir eigentlich? Ja, dass man auch das direkt reinträgt. Welche Daten sollen abgeleitet werden? In welcher Art und Weise? Und dass man das von innen heraus auch kommuniziert. Ja, nicht von außen mit Fronten, sondern tatsächlich miteinander entwickelt. Das sehe ich eine große Chance.
Danke.
Das ist gut. Ich kann da gleich, wenn ich darf, Anne, Patrick, kann da gleich anschließen. Und zwar, was ich mir wünsche, ich will das mal umdrehen, von denjenigen, die ehrenamtliche Mitglieder im Gutachterausschuss sind, wäre, dass sie sich sehr, sehr stark darüber im Klaren sind, was eigentlich dieser Gutachterausschuss ist. Das ist nämlich die Behörde selbst. Und der Gutachterausschuss, und zwar nicht die Geschäftsstelle, sondern der Gutachterausschuss ist der Chef im Ring. So, wenn man aber Chef im Ring ist, da muss man natürlich auch ein bisschen Ahnung haben und nicht die Haltung so nach dem Motto, naja, irgendjemand legt mir das dann schon alles vor und ich nick das nur ab, sondern eigentlich wird umgekehrt ein Schuh draus. Und was mir in der Vergangenheit so ein bisschen gefehlt hat, und ich bin wirklich in vielen Runden gewesen als Mitarbeiter der Geschäftsstelle, ja gar nicht als Vorsitzender, schon stellvertretender Vorsitzender eines Gutachterausschusses, aber das war nicht meine wesentliche Aufgabe. Hat mir immer gefehlt, auch die wirklich kritische, auf Augenhöhe Betrachtung und Entscheidung, was denn jetzt passiert. Und das finde ich ganz wichtig. Und deswegen, Patrick, ist es umso wichtiger, dass gerade die Sachverständigen sich auch eben mit Statistik auseinandersetzen, zum Beispiel. Und mit dem Markt, den sie ja emotional, den sie ja auf jeden Fall kennen, wo sie sich mit auseinandersetzen, wo sie tagtäglich unterwegs sind, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch mit den Aufgaben, die der Gutachterausschuss auch noch hat, ne? Nämlich der Ableitung von für die Wertermittlung erforderlichen Daten, Bodenrichtwerte und so weiter. Und da glaube ich, dass es sehr wichtig ist, dass diejenigen, die Mitglieder sind, sich auch der Verantwortung bewusst werden und sind, welche sie haben. Manchmal sogar vielleicht gegen die Auffassung des Vorsitzenden, gegen die Auffassung der Geschäftsstelle, am besten natürlich miteinander. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass man da eben sich klar darüber ist, wer eigentlich der Gutachterausschuss ist. Ihr seid nicht nur irgendjemand, so, ach na, oh, das ist ja nett, dass ich da bin. Wenn ihr berufen worden seid, dann habt ihr auch die Verantwortung und dann geht es eben richtig zur Sache. Das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass wir diesen Aspekt auch beleuchten.
Mhm. Ja, genau. Darf ich da anschließen? Das ist eine ganz wichtige Sache, Peter, die du gesagt hast. Und die Rechtsgrundlagen sind ja so, dass sie dem Gutausschuss diesen Freiraum auch gewähren.
Ja.
Ja, also dass man das intern diskutiert, also dieser fachliche Diskurs sich auch mal reiben. Ich finde das unwahrscheinlich wichtig. Wir erleben das ja auch, wir beide, Peter, sehr oft auch, dass wir uns fachlich ziemlich doll reiben manchmal. Aber ich hoffe, zum Schluss kommt was Sinnvolles raus. Und das ist bei den Gutachterausschüssen, jetzt hast du so ein eigenartiges Gesicht gezogen, als ich sage, da kommt was Gutes raus. Ich interpretiere das mal nicht, aber was ich doch merke, wenn in der letzten Zeit auch, wenn man sich die letzten 10 Jahre anguckt, da ist unwahrscheinlich viel passiert bei der amtlichen Wertermittlung. Also die Gutachter sind ja sind die amtlichen Wertermittler. Ja? Da ist enorm passiert. Man hat viele Dinge erkannt, dass man sich auch mit Statistik befassen muss. Auch da bedarf es hier und da Nachholbedarf. Das sind zwar überwiegend Geodäten. Geodäten können theoretisch Statistik. Ja, aber es hat sich eben eine ganze Menge auch an den Werkzeugen getan. Und da ist viel passiert und wird auch viel passieren und muss auch noch viel passieren. Ja, und da ist es, also ein Punkt ist mir wichtig dabei, tatsächlich auch nicht nur zu sagen, wir machen einfach so, wie wir uns das denken, sondern eben auch, dass wir herausfinden, was braucht ihr Sachverständigen denn auch für die Wertermittlung. Und das ist eine gute Schleife, die man dann hat, wenn die Sachverständigen sich als Ehrenamtliche engagieren, also ehrenamtliche Mitglieder im Gutachterausschuss engagieren, und dann kann man da tatsächlich mitwirken. Also nicht nur abnicken, sondern tatsächlich mitwirken und sich einbringen.
Ich finde an der Stelle auch nochmal ganz wichtig, der Mensch ist ja ein mangelorientiertes Wesen. Und wir können sehr, sehr gut darüber lästern, wie schlecht oder gar nicht vorhanden die Arbeit des örtlichen Gutachterausschusses ist. Mhm. Aber vergessen dabei natürlich immer selbst, dass wir ja diejenigen sind, die diese Fülle da reinbringen können. Ne? Und letzten Endes ist das dann eine selbst erfüllende Prophezeiung, wenn ich mal sage, da habe ich gar keinen Bock mitzumachen, die machen ja gar nichts. Mhm. Und das finde ich ein bisschen schwierig. Und man muss sagen, in der Wertermittlungswelt tut sich da auch ganz viel. Also wenn ich jetzt mal ich bin ja regelmäßiger Hörer eures Podcasts, und es geht fast in jedem Podcast immer auch ums Thema Digitalisierung, Open Data, neue Wertermittlungsmodelle, vor allem auch darüber zu sprechen, wie man seine Daten beschreiben muss, gerade wenn ich an die AVMs dieser Welt denke, dass man da nicht eine Blackbox hat, sondern dass man wirklich da auch Stichprobenbeschreibungen macht und Daten besser analysieren kann. Ich weiß nicht, ich glaube, in der letzten Folge war es der Professor Weick, der sagte, man muss sich ja schon die Frage stellen, wenn jemand seine Stichprobe nicht beschreibt, wie gut sind denn eigentlich die Daten, die dahinter stecken? So, und das sind für mich Punkte, wo ich sage, das wird halt auch immer interessanter und moderner. Wenn ich jetzt mir hier auf der einen Seite finde, muss ich immer noch sagen, Niedersachsen, Anne sagt immer, ist wertermittlungstechnisch das Land, in dem Milch und Honig fließt.
Aber wenn du wahnsinnig viel in Sachsen, da ist es dann halt dementsprechend bracher.
Unsere Grundstücksmarktdaten angucke, und denke, wie gesegnet wir sind, dass wir ein Grundstücksmarktdatenportal haben, in dem wir eigentlich alles abrufen können, monatlich uns die Preisentwicklung angucken können. Und auf der anderen Seite, wie schwer es doch lange Jahre unsere Kolleginnen und Kollegen in Baden-Württemberg hatten. Ja, das war ja immer so schön, wenn man nach Baden-Württemberg gefahren ist, gab es ja immer dieses Schild, wir können alles außer Hochdeutsch. Und dann habe ich noch immer da heimlich dazu gedacht, und Statistik. Ja, die kommen ja von weit über 900 Gutachterausschüssen auf mittlerweile, weiß ich, 150, 160 mögen es irgendwie sein, und haben sich da ja konsolidiert, weil sie festgestellt haben, ich kann halt, wenn ich in Kirch Oberhinter Untertupfingen wohne und im Jahr 3 Transaktionen habe, da nichts Ordentliches raus ableiten. So, aber das ist natürlich auch ein Prozess, der auch dem geschuldet ist, dass immer mehr Menschen mitmachen und die Daten durchaus aus immer, wie soll ich sagen, aus immer mehr Quellen vielleicht kommen. Dem einen oder anderen mag das suspekt sein. Ich kann mich da schon an Vorträge erinnern, wo AVMs verteufelt wurden und so weiter und so fort. Aber wenn ich mir alleine das anschaue, wie sich da die Entwicklung gemacht hat. Jetzt muss man sagen, Robert, du arbeitest in einem Digitalministerium jetzt neuerdings quasi. Da ist ja quasi schon das Versprechen oder die Prophezeiung steht schon an der Eingangstür, was vor allem die Ableitung der Wertermittlungsdaten oder zur Wertermittlung erforderlichen Daten angeht, oder?
Kleiner Disclaimer. Also ich bin halt als Privatperson hier, als stellvertretender Leiter des Arbeitskreises Wertermittlungen vom DVW, falls mein Minister zuhört, ist nicht die offizielle Meinung des Ministeriums. Aber
was uns sehr freuen würde, wenn er zuhören würde.
Sicherlich. Aber das ist tatsächlich nicht nur ein Schild, sondern das ist auch Ziel. Und wenn ich jetzt auf den Bereich Wertermittlung schaue, in Thüringen zum Beispiel, da sind wir schon eine ganze Weile dabei, die Daten digital bereitzustellen. Ja, auch mit aktuell, du hast eben von monatlichen Preisstatistiken gesprochen, sowas ist bei uns auch in Arbeit. Wir haben also auch schon seit der Corona-Zeit im Monatsturnus Marktdaten veröffentlicht, zumindest Transaktionsdaten. Das ist damals entstanden und das hat sich gut entwickelt und ist für mich auch, ich will nicht sagen eine Blaupause für Deutschland, aber auch zumindest ein Appell. Peter weiß das, wir sind, glaube ich, da ähnlicher Meinung. Da muss man hin. Ne? Es nützt nicht, das beste Produkt nützt nichts, wenn es zu spät kommt. Ja, und das ist ein Prozess, den wir auch auf Bundesebene haben. Denn mir fällt gerade ein, Peter, eine Sache hast du schon vergessen, da hast du dich echt unter die Laterne gestellt, also in Schatten gestellt. Peter ist der Vater, der geistige Vater und auch der richtige Vater des Marktberichtes Deutschland. Peter, darf ich das so sagen? Und da ist man ja auch dabei, den hoffentlich bald noch digitaler aufzustellen.
Darfst du nicht so sagen. Ich bin es ja nicht alleine gewesen, sondern
nee, ist richtig. Einer, ein Vater. Hat
viele Kollegen gegeben, die da mitgearbeitet haben. Und ich glaube, für mich in Anspruch nehmen zu können, dass ich derjenige war, der es weitergetrieben hat, so, ne? Dass es sich weiterentwickeln konnte und das schon, aber ohne die ganzen Kolleginnen und Kollegen wäre das absolut nicht gegangen. Und diese ganze Power, die wir da hatten und teilweise noch haben, die war schon wirklich wirksam. Aber wir mussten irgendwie gucken, und das muss man jetzt auch, dass wir uns immer ständig und ständig weiterentwickeln, ne? Und immer wieder neu erfinden. Und das müssen die Gutachterausschüsse, aber das müssen auch die Sachverständigen, ne? Also wenn wir immer so weitermachen wie wir das im Baugesetzbuch 1960, da waren, ich glaube, ich bin der Einzige, der dann da schon da war, auf dieser Runde hier.
Möglich.
In diesem Leben schon.
Nur für mich sprechen.
Ja, so, und da hat ja immer noch, ich sag mal, die Struktur ist ja immer noch die gleiche. Und ich glaube, dass da ein hohes Maß an Veränderungsbedarf auch vorherrscht. Und da müssen wir wirklich ran. Und das müssen auch die Sachverständigen fordern. Denn aus den Verwaltungen selbst heraus wird da, über kurz oder lang nur sehr langsam etwas passieren. Aber der Druck ist sehr hoch. Ich habe aber eine Frage an Anne, wenn ich darf.
Ja, natürlich. Nein, leider nein.
Ich frage trotzdem. Also du bist, seit wann bist du in dem Gutachterausschuss jetzt Mitglied? Ein halben Jahr oder so?
Ungefähr. Ich überlege jetzt gerade, ob zum 1.9. oder 1.10. bestellt wurde. Ich weiß, wir haben die Urkunde, 1.10. genau. Ich habe nämlich die Urkunde am Tag des Kölner Wettermittlertags bekommen, also einen Tag davor. Ich war zuerst in Solln-Roda, habe die Bestellung bekommen und bin danach nach Köln gefahren zum Wettermittlertag. Das weiß ich noch.
Ja. Und die ersten Sitzungen, die du gemacht hast, wie war das denn? Also du kannst ja hier offen sprechen, hört ja keiner zu. Wie war es denn? Eher so, dass du ganz stolz warst oder dass du irgendwas, oder hast du nichts verstanden oder haben die nur geredet und nichts gemacht oder wie war das so?
Also schwierig, weil es gab tatsächlich seitdem noch keine wirklich. Also wir hatten die Berufungssitzung, das war sehr angenehm, das fand ich auch, also ich bin stehe ich sehr aufgefallen. Ich habe den Raum betreten und guckte mich der Gutachterausschussvorsitzende an und sagte, Sie sind bestimmt die Frau Brackhoff. Ich sag, ja, woher wissen Sie denn das? Das sind die Einzige in dem Alter quasi, die jetzt sich jetzt hier hat aufstellen lassen. Sag ich, ja Mensch. Und dann habe ich mich in eine Runde gesetzt, mehr oder weniger freiwillig tatsächlich, weil ich würde jetzt sagen, ich kam zu spät, aber das ist nicht ganz fair, weil wer schon mal in Zollenroda war, weiß, dass die Parkplatzsituation ganz schwierig tatsächlich dort ist. Und saß dann zusammen mit, also lange Rede, kurzer Sinn, jetzt mit einem ganz, ganz lieben Kollegen von mir tatsächlich. Wir haben uns mit dem kurz auch mal ausgetauscht. Ist ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger aus Rudolstadt. Ne? Also es gab schon fachlichen Austausch, war sehr angenehm. Ja, aber seitdem gab es keine weiteren Sitzungen. Ich wurde einmal mit ins Boot geholt, als es um die Festsetzung des Endwertes des Sanierungsgebietes ging. Da war ich gleich sehr überrollt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja. Sehr, sehr spannend, also das auch mal mit ein Stück weit begleiten zu dürfen. Es hat auch eine Kollegin aus Gera dann noch mitgemacht. Es hat auch alles gepasst, aber seitdem warte ich, bis es mal wieder was zu tun gibt. Ja.
Also bestellt und nicht abgeholt, oder wie?
Gewissermaßen, ja. Ich wurde mit ins Boot geholt und seitdem warten wir. Aber ja, wie soll ich sagen? Ich bin gespannt. Ich kenne ja auch den Turnus tatsächlich noch nicht. Also mir fehlt auch ein Vergleich, muss man dazu sagen. Ja, deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was passiert. Aber ich freue mich, an Bord zu sein. Ja, also wir waren auch eine relativ große Truppe. Ich gestehe, dass ich geschlechtsmäßig und halt auch vom Alter, ich sag mal, den Durchschnitt wahrscheinlich ein bisschen geknickt habe.
Das heißt, Frauen und junge Leute sind unterrepräsentiert. Das heißt es ja, ne?
Ja, tatsächlich.
Also alles nur alte, weiße Männer?
Nein. Okay. Das stimmt tatsächlich nicht. Nein,
alte, aber weiße Männer ist ja auch nur eine Geisteshaltung und ich finde, das können auch Frauen sein.
Das ist richtig. Oh ja, tatsächlich. Nein, okay. Und ja, aber wie gesagt, gerade in meinem Alter sehr, sehr schwierig. Es gab einen Kollegen, der mit vor Ort war, wo ich jetzt, ich sag mal, ein Altersverhältnis gefühlt habe, das sehr ähnlich war, aber der ist tatsächlich angestellt, ne, beim Amt selber, bedeutet, war jetzt kein freiwilliger Gutachter. Ja, und der Rest, aber es war trotzdem ein sehr, sehr angenehmer Austausch. Also das muss ich auch wirklich sagen, jetzt mal neben dem fachlichen Anspruch und der Bedeutung dieses Organs, ist es auch zum breit gefächerten Netzwerken sehr, sehr hilfreich, weil der Kollege, der hört, glaube ich, mittlerweile auch den Podcast, deswegen, falls er zuhört, der ist liebe Grüße, sagte zu mir so schön, naja, pass auf, ich helfe dir bei der öffentlichen Bestellung, weil er war selbst erst, ich weiß gar nicht vor wie vielen Jahren, aber jetzt auch noch nicht so langjährig zurück öffentlich bestellt und vereidigt worden. Und du zeigst mir, wie ich künstliche Intelligenz in mein Sachverständigenbüro einbinden kann. Und das hat so sehr geläutert, weil ich fand, ja, sind die Synergieeffekte. Ne? Also es gibt Dinge, die kann ich logischerweise noch nicht wissen, die möchte ich lernen. Und wiederum Sachen, die meine Generation mit einbringen kann, von der wiederum andere profitieren können.
Aber die Frage von Peter zielt ja bestimmt auf etwas ab, oder?
Ja.
Nein, also die Frage, Robert meldet sich schon verzweifelt, aber ich will noch einmal sagen, mir geht es einfach nur darum, dass ich erstmal sagen will, wie toll ich das finde, dass sich junge Kolleginnen, insbesondere junge Kolleginnen, dort auch wiederfinden und dass ich den Gutachterausschuss, die Gutachterausschüsse dringend bitte, nicht junge Kolleginnen und Kollegen zu bestellen und dann nicht abzuholen. So nach dem Motto, naja, wir bestellen und dann haben wir ja auch eine ausgeglichene Anzahl von Männern und Frauen und von Jungen und Alten und so weiter und so weiter und dann holen wir sie am Ende nicht ab und wir machen die Sitzung dann eben auch, was die Sitzung für bestimmte, bezogen auf bestimmte Gutachten betrifft, machen wir es immer in der alten Truppe, weil wir das ja so gewohnt sind. Deswegen mein dringender Appell an die Gutachterausschussvorsitzenden, die ja die Besetzung dann auch festlegen für die bestimmten Aufgaben, nicht nur zu bestellen, sondern auch wirklich die neuen Kollegen und Kolleginnen auch abzuholen. Da steckt ihr dahinter.
Das kann ich auch wirklich unterstreichen, dass das wichtig ist. Ich nehme das auch mal auf, Anne, und ich, wir jetzt in einem Jahr wären, nein, ich, Gottes Willen, der Kollege braucht keine Angst haben. Wir wissen ja, wir kennen alle. Und
ist doch Thüringen, oder?
Es ist Thüringen, ja, es ist Thüringen. Ja, ich weiß noch, Anne, wie du mich letztes Jahr bei UNGODs angesprochen hattest und sagst, wo muss ich mich denn hinwenden, wenn ich in den Gutachterausschuss, wenn ich da mitwirken will? Ja? Das ist ja auch so eine Baustelle. Wie erfährt der junge Sachverständige, wie er in den Gutachterausschuss kommt? Und ich habe dich dann vermittelt an unsere zentrale Stelle im Landesamt. dem TLBG, die da auch für die Bestellungsbehörde ist. Und ich freue mich, dass es auch so geklappt hat. Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber Punkt, nächstes Jahr, also der Ausschuss ist ja nicht immer so ganz kontinuierlich mit bestimmten Sitzungen. Und in einem Jahr, also in einem Dreivierteljahr oder eigentlich sogar im halben Jahr geht es schon los mit der Bodenrichtwertermittlung. Vielleicht sagst du in einem Jahr, oh Gottes Willen, ich hatte verdammt viel zu tun im Q1 26. Das kann auch sein, aber dennoch, es ist, da bin ich bei Peter ganz dolle, wir brauchen dieses physische Zusammenkommen, das Einbinden der jungen Kolleginnen und Kollegen, dass da auch ein Wissenstransfer stattfinden kann. Ja, in beide Richtungen. Ja, ich denke mal, du kriegst Informationen, du lernst, wie Sachen laufen, und auch der Ausschuss und die Geschäftsstelle sind, glaube ich, sehr dankbar über jeden Input von denen, die den Markt wirklich kennen.
Ich möchte an der Stelle nochmal einen Punkt aufgreifen. Ich war gerade beim Thema Ehrenamt, dass ich das wichtig finde. Es bringt mich aber persönlich voran, und da möchte ich nochmal wirklich aufgreifen, was mir mittlerweile ein Herzensanliegen ist. Das ist das Thema Verständnis von Statistiken. Ja, also ich habe ja einmal mehr an Peters Lippen geklebt, als er auf dem Jahreskongress bei Sprengnetter den Vortrag zum Monte-Carlo-Verfahren gehalten hat, weil ich gesagt habe, ja, also wer als junger Sachverständiger oder junge Sachverständige beschäftigt sich mit solchen Themen? Wer beschäftigt sich damit, wie eine Normalverteilung ist, wie man eine einfache oder eine multiple Regression rechnet? Ja, das sind Dinge, die sind natürlich, ja, die kommen in der Ausbildung zu kurz. Und ich glaube, ich habe ja einen recht guten Blick über die Ausbildungsinstitute, für fast alle mittlerweile sprechen, dass die das zu Lasten von solchen Themen wie Haftung, Marketing und sowas so ein bisschen eingekürzt haben, weil natürlich ehrlicherweise keiner hier schreit, wenn das nicht vorher kennt, beim Thema, ja, wir haben jetzt ein Modul, ein Wochenende nur Statistik oder was weiß ich, oder zwei Tage oder sonst was, ne? Das macht ja keiner. Aber das macht natürlich das Marktverständnis und den Begriff der Wertermittlung auch aus, dass ich Zusammenhänge verstehe, ja, und gerade erst durch eine multiple Regression zum Beispiel Dinge richtig oder Zusammenhänge richtig erkennen kann. Und ihr seid da ja auch sehr weit vorne mit dem Thema KI. Und ich muss sagen, was mir den Einstieg nochmal so ein Deep Dive, sagt man ja heute, in die Statistik deutlich erleichtert hat, sind die KI-Modelle. Ja, seit ich, eine anonymisierte Auskunft aus der Kaufpreissammlung bei ChatGPT oder was weiß ich hochladen kann und mir diverse Grafiken, Punktwolken, Normalverteilungskurven, Boxplots oder was weiß ich was angucken kann, die mir in Sekundenschnelle erstellt werden, fällt mir diese Datenaufbereitung und Visualisierung viel leichter. Und deshalb ist das, finde ich, ein ganz, ganz großer Punkt der eigenen Entwicklung, da wirklich Exzellenz zu beweisen in diesen Daten. Und das, glaube ich, kann ich in dieser Konstellation nur in den Gutachterausschüssen lernen, weil ich mich sonst damit wahrscheinlich nie beschäftigt hätte.
Definitiv, ja.
Soll ich was sagen, weil ich rutsche ungeduldig hin und her, wenn ich das höre. Das ist ja genau der Punkt. Ich meine, ihr kommt ja beide aus dem Bankbereich, wenn ich das richtig weiß. Und auch da ist es ja so, wenn ihr euch nicht mit Statistik beschäftigt, kommt ihr da auch nicht voran. Also man muss sich schon damit auseinandersetzen. Also die einfachste Statistik ist ja, ich rechne mal zusammen, wie viel Geld ich am Monatsende wahrscheinlich auf dem Konto habe. Ne? Das ist ja schon die erste Prognose. Das heißt, wir sind ja jeden Tag dabei, das zu machen. Und in der Wertermittlung, das ist mein Plädoyer, bin ich wirklich, wirklich sehr dafür, dass wir uns mit den Ungenauigkeiten auch unserer Wertermittlung auseinandersetzen. Dieses vermaledeite, ja, wir haben jetzt einen Punktwert und wir denken auch überhaupt gar nicht darüber nach, wie genau der eigentlich ist, sondern wir machen das Kraft unserer gottgegebenen Weisheit als Sachverständiger, und das ist so. Das ist 60er Jahre, das ist Babyboomer, das ist Murks. Dann, wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie ungenau ist das eigentlich oder wie genau meinetwegen, um das positiv auszudrücken und so, und immer an Dieter denken. Ne, Dieter, der seine Frau auszahlen muss, die ihn verlassen hat. oder wen auch immer.
Die ihn verlassen hat wegen einem anderen, das habe ich mir auch gehört.
Genau, das war ja der Vortrag, den ihr in Erinnerung habt. Und weil er an den falschen Sachverständigen gerät, der sich keine Gedanken macht, viel zu viel zahlen muss. Ne? Und wenn ich der Anwalt von Dieter wäre, dann würde ich den Sachverständigen auseinandernehmen, ne? Und ihn fragen, wie er denn dazu kommt und ob der Wert nicht auch 10% geringer sein könnte. Und das ist, glaube ich, da müssen wir stärker einsteigen. Und da reicht es nicht, glaube ich, sich allein mit dem auseinanderzusetzen, was der Gutachterausschuss jetzt macht, sondern da müsst ihr wirklich, also sollten Sachverständige sich wirklich mit befassen, denn sonst entwickeln wir uns im Sachverständigenbereich nicht weiter, sondern wir hängen immer noch in dieser 60er-Jahre-Schleife, ne, und träumen davon, wie die Beatles gesungen haben, Yellow Submarine. Ne, dabei gibt's ja heute ganz andere Songs. Also ich glaube, wir sollten da wirklich rangehen.
Ich muss jetzt das Wort bringen, weil es ist noch nicht gefallen, ja. Und das ist auch ein richtig dickes Brett. Ich hatte letzte Woche erst eine interessante Diskussion mit meinen Kollegen aus Sachsen-Anhalt auch zu der Thematik. Und ich sag's mal ganz platt raus: Vertrauensintervall, Konfidenzintervall. Ich weiß, Peter, wir haben da sehr intensiv diskutiert. Genau. Und du hast mich mittlerweile überzeugt schon lange überzeugt eigentlich, dass wir angeben müssen, wie genau sind denn unsere Informationen, die veröffentlichen. Ja. Und wir hatten die Diskussion beispielsweise Bodenpreisindexreihe. Ja? Also kleiner Exkurs, Theorie, Indexreihe dient ja dazu, um die zeitliche Entwicklung von Preisen zu darzustellen. Das kann man nicht modellieren, weil es geht mal hoch, mal runter. Ja. Und da geben wir auch einen Punktwert an. Jeder kennt ja Baupreisindex, Verbraucherpreisindex. Aber wenn man jetzt so einen Index hat, zum Beispiel für ganz Thüringen oder ganz Sachsen-Anhalt, fragt man sich ja, was will ich denn mit der Information? Wie genau ist denn das Ganze? Und wenn man da jetzt tatsächlich anfängt, auch mal den Vertrauensbereich anzugeben, ja, das Vertrauensband, wenn man es mal visualisiert, ich bin ein visuell denkender Mensch, dann sieht man mal, okay, welche Spanne habe ich denn dabei überhaupt, in denen sich auch so Entwicklungen bewegen? Und meine Ansicht ist es, die Information hilft doch sehr zu interpretieren, was man da vorliegen hat, auch für den Einzelfall.
Noch eine Ergänzung, Robert.
Gerne.
Damit wir das klar haben. Also es geht nicht darum, einen Verkehrswert im Gutachten anzugeben und zu sagen, ja, der Verkehrswert, der könnte so oder so sein. Genau. Der Verkehrswert ist das eine, aber wir haben ja auch die vorläufigen Verfahrenswerte. Jetzt sind wir in der Wertermittlung. Das heißt also, und das finde ich an der neuen Immowert V wirklich gut, weil die Struktur sehr eindeutig ist. Wir rechnen das runter, haben den vorläufigen Verfahrenswert. Und da, an der Stelle, müssen wir entscheiden, welcher Wert, wenn wir mehrere Verfahren haben, ist der aussagefähigste. Auf der Grundlage der Antwort dieser Frage leiten wir den Verkehrswert ab und entscheiden am Ende als Sachverständiger, das ist jetzt der Verkehrswert. Aber vorher müssen wir doch wissen, wie genau sind denn die Verfahrenswerte. Also dieser Schritt von der Genauigkeit oder Ungenauigkeit des Verfahrenswerts hin zum Verkehrswert, der ist wichtig, dass wir am Ende des Tages als Sachverständiger das Kreuz haben oder Sachverständige das Kreuz haben, zu sagen, das ist der Verkehrswert, unter Berücksichtigung eben der Genauigkeit oder Ungenauigkeit der unterschiedlichen Verfahrenswerte. Das ist der richtige Weg und so müssen wir eigentlich vorgehen. Aber wenn ich vor Gericht einen Sachverständigen fragen würde, sag mal, wie genau ist denn dieser vorläufige Verfahrenswert eigentlich? Hat der eine Spanne? Und der redet mir irgendeinen Quatsch daher, dem würde ich die Hosen runterziehen im übertragenen Sinne, wenn es irgendwie geht.
Ich kann da ein ganz tolles Beispiel zu geben. Landgericht. Ich sitze da, es gibt Nachfragen zu meinem Gutachten und der Parteigutachter, also ich lag bei irgendwie 305.000 Euro fürs Haus und der Gutachter irgendwie bei 300, ich glaube 46 oder irgendwie sowas. Und dann kam ganz provokativ die Frage, Herr Bayer, wer hat denn jetzt nun recht?
Genau. Ja?
Und dann habe ich gesagt, beide. Weil wir beide nicht in der Lage sind, den Verkehrswert so zu schätzen, weil es einfach eine Schätzung ist, des wahrscheinlichsten Kaufpreis im nächsten Kauffall. Und dementsprechend lässt sich diese Vorhersage nie so genau treffen, dass ich mich hier hinsetzen würde und sagen würde, nur ich habe recht oder nur der Kollege hat recht, was ich ja partout schon nicht tun würde, aber gut. Und dementsprechend ist es so, dass der Kollege einfach hier von einer anderen Marktentwicklung ausgeht. Etwas offensiver, was möglicherweise auch dem zufolge sein kann, dass das auch ein gewisses Parteiinteresse ist. Aber letzten Endes kann das keiner sagen. Es kann keiner sagen, wie wird genau dieser nächste Kaufpreis im nächsten Kauffall sein. Und ich bediene mich ja sehr häufig meines neuen Lieblingsparagraphen 7 Absatz 2 Immowert V, sonstige Zundabschläge, und sage, na ja, wenn wir uns das mal angucken, Anne und ich hatten hier vor 2-3 Folgen das Thema die Ableitung eines Vergleichspreises oder Vergleichswertes für eine Eigentumswohnung in einem Zweifamilienhaus. Ich gesagt habe, inwieweit sind denn diese Daten, die aus Mehrfamilienhäusern gewonnen werden, überhaupt übertragbar? Ja, das ist schon mal das eine, ne? Für Ein- und Zweifamilienhäuser gab es, glaube ich, 2 Kaufpreise und so. Da war die Überlegung, ob man es ausweitet. Ich habe gesagt, na ja, man muss sich ja immer auch die Frage stellen, inwieweit sind vielleicht die Marktdaten übertragbar? Auf der anderen Seite aber auch, wenn ich mir jetzt zum Beispiel mein Normobjekt angucke, und wir haben hier in Niedersachsen ja ganz, ganz häufig auch das Thema gehabt, dass wir eine feste Gesamtnutzungsdauer von 70 Jahren haben und viele Kolleginnen und Kollegen der Meinung waren, dass zum Beispiel der Ausstattungsstandard etwas unterrepräsentiert sei dadurch. Jetzt haben wir nach Immowert V eine feste Gesamtnutzungsdauer und der bleibt genauso wenig repräsentiert. Aber am Ende des Tages muss man sagen, sind es genau diese Dinge, wo wir klar machen müssen, aus meiner Sicht, dass wir immer nur schätzen können. Und das extra nochmal herauszustellen, also auch außerhalb der Verfahrensgrundnorm, die wir ja jetzt in der neuen Immowert V haben, und nochmal separat zu sagen, okay, der Sachverständige gibt intersubjektiv hier nochmal folgende Dinge im Rahmen seiner eigenen Marktwerteinschätzung, finde ich ein sehr, sehr gutes Konstrukt, um da auch Transparenz in den Bewertungsprozess zu bringen.
Ja, absolut richtig. Absolut richtig. Und die Frage ist ja, wir haben ja immer diese Geschichte, Narrativ geht ja immer rum, naja, eine Abweichung plus minus 20% von unterschiedlichen Gutachterausschüssen. Einige Gerichte sagen dann plus minus 30% und so weiter und so weiter. Das wäre noch hinnehmbar. Das ist letztlich eine Entscheidung der Gerichte. Aus meiner Sicht zumindest. Ne? Der Gutachter macht einen Verkehrswert, begründet auch die Abschläge, dass er vielleicht an der unteren Kante dieser Spanne des vorläufigen Verfahrenswertes ist oder dass er an der oberen Spanne ist. Das begründet er aus seiner Expertise heraus und dann am Ende des Tages entscheidet er sich für einen Verkehrswert. So, das ist, glaube ich, das. Aber wenn es jetzt außerhalb dieser Spanne liegt, die Verfahrenswerte schon, oder das ist ja noch schlimmer, wenn ein handwerklicher Fehler vorliegt. Wir müssen ja unterscheiden zwischen dem Rauschen im Markt und dem Mist, den ein Sachverständiger dann verzapft, weil er nicht kapiert hat, wie es eigentlich geht. Das sind ja unterschiedliche Dinge. So, das eine ist ein handwerklicher Fehler, also das Nichtbeachten von Vorschriften, Modellkonformität ist so ein schönes Beispiel. Und so, und das andere ist eben die Ungenauigkeit, das Rauschen im Markt, dass das Rauschen größer ist beim Büro- oder Hotelimmobilien als bei Eigentumswohnungen, liegt ja auf der Hand. Und das muss man eben auch im Kopf haben. Wofür ich nur plädiere, ist, dass wir genau das im Kopf haben und nicht durch die Gegend laufen mit so einer breiten Brust. Und wenn man also dann nur mal reinstüpft, sticht mit einer kleinen Nadel, dann fällt das Ganze zusammen wie so ein Ballon. Ne? Das geht nicht. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir uns damit auseinandersetzen.
Und sich auch zu trauen, dazu auch zu stehen. Ne?
Ja.
Also ich weiß noch, als wir hier mit der Bewertung unserer Gemeinbedarfsflächen beschäftigt waren, was haben wir uns anhören müssen? Ja. Und wo ich immer gesagt habe, ich bin für alles offen. Ich höre mir das total gerne an, was einen fachlichen Austausch angeht. Aber als allererstes, wenn ihr euch hinstellt und sagt, ihr findet das schlecht, dann beweist uns doch erstmal, dass wir daneben liegen. Und macht einen Vorschlag, wie man es besser machen kann. Und stellt euch nicht immer nur hin und sagt, ich finde das nicht gut, sondern sagt doch einfach mal, was kann man besser machen. Und das ist ja das, wo dann immer sehr häufig dann auch nichts kommt. Und da muss man einfach auch mal seinen Mann oder seine Frau stehen und sagen, so, wir haben uns dafür jetzt entschieden, weil das für uns der wahrscheinlichste gangbare Weg ist, einen Wert auszuweisen. Ja, und Das haben wir deshalb gemacht und nicht gleich beim ersten Windhauch umzufallen. Das brauchen wir vielleicht auch nochmal.
Das stimmt. Wichtiges Standing. Ja. Patrick, ich bin ganz begeistert, dass du zwei von meinen Lieblingsparagraphen zitiert hast. Also eigentlich einen direkt in 7.2, 7 Absatz 2, der ist da neu reingekommen. Ja. Das ist eigentlich das Korrektiv, was man hat für die Marktentwicklung noch am Ende. Und das andere indirekt, du hast die Repräsentativität angesprochen, den Paragraph 9 Absatz 1 Satz 1, Immowert V. Und das finde ich ganz wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Aber damit du das machen kannst, brauchst du auch die Informationen. Was sind denn diese Vergleichsfaktoren und Vergleichspreise? Wo kommen die her? Was Objekte werden da repräsentiert? Also ich finde das ganz super, dass es angekommen ist. Und die Diskussion hätten wir vor 10, 15 Jahren noch nicht so führen können. Da war man noch nicht so weit. Jetzt ist das selbstverständlich. Und das ist
warum
auch
eigentlich nicht?
Weiß ich nicht. Ich sag mal, es hat sich zum Glück weiterentwickelt. Da gab es Rechtsprechung, diverseste Urteile auch. Ja. Und auch, meines Erachtens auch, dass wir junge Kolleginnen und Kollegen haben, ja, die hinterfragt haben, ja, warum ist denn das so? Ja, die fordern uns, sagen, das ist so, und absolut, wir sagen, warum? Und genau das macht es aus. Deswegen nochmal mein Appell, so fast wieder am Anfang, an alle Einsteiger, engagiert euch in Gutachterausschuss. Ich denke, es wird auch künftig vielleicht viel transparenter gemacht werden, dass man sich da auch bewerben kann, dass man da mitmachen kann, und auch die Diversität hinsichtlich der Sichtweisen spielt da auch eine große Rolle, und ich glaube, das bringt auch vor allem auch die Gutachterschüsse weiter.
Das ist so
mein kleines Petitum.
Perfekt, weil danach wollte ich tatsächlich eigentlich gerade fragen, also wenn man jetzt mal alles aus dieser tatsächlich jetzt fast Stunde zusammenfasst, was wäre denn so ein Appell? Und ich finde, das hast du sehr, sehr gut gemacht. Vielen Dank dafür. Ich finde ja immer, gerade auch unter uns Nachwuchssachverständigen, dass wir zu Recht an der einen oder anderen Stelle halt wirklich noch, also nicht nur hadern im Sinne von zögern, sondern es uns nicht trauen. Ja, und das ist natürlich schwierig, weil wenn ich nie Erfahrung sammle, kann ich daran nicht wachsen. Und wenn ich immer in meinem kleinen Dunstkreis bleibe, werde ich mich nicht entwickeln. Und für mich ist dieses Mitgliederwesen im Gutachterausschuss genau ein Step in diese Richtung. Ne? Also natürlich, bin ich ehrlich, bin ich da auch sehr geduckt dann in diesen Raum reingegangen, da in Zollenruder an dem Tag, weil ich sage, okay, ich bin jetzt hier die Jüngste, ne? Und die werden sich bestimmt auch fragen, was möchte die jetzt dann hier? Aber es war sehr, sehr freundlich, es war sehr toll. Und ich freue mich auf alles, was kommt, und ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe, weil ich, wie gesagt, dann gleich den, das muss ich noch kurz dazu sagen, hinsichtlich Mitarbeit und Abholen von Jungsachverständigen, ja gleich in ein fachlich sehr anspruchsvolles Thema geschmissen wurde. Ne? Also Sanierungsgebietsfestsetzung zum Schluss da mitmachen durfte. Und das war, auch wenn ich ganz ehrlich bin, dass ich da wahrscheinlich fachlich nicht den tollsten Beitrag geleistet habe, aber ich habe mich weiterentwickelt, ne? Und kann sagen, ich habe das jetzt mal begleitet, und beim nächsten Mal bin ich dann vielleicht auch sicherer. Und das ist genau das, ja, was von uns beiden, also von Patrick und mir und auch von euch beiden jetzt weitergegeben werden kann, trauen. Sicherlich immer mit, ne, mit Demut, das finde ich nochmal ganz wichtig. Also das Selbstbewusstsein sicherlich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen deckeln oder sich halt Hilfe holen, wenn man wirklich an Grenzen kommt, weil wir verursachen im Zweifelsfall halt auch den Schaden, das muss man ganz klar sagen, aber sich trauen. Und das, das macht es tatsächlich aus.
Schreiben wir mal Demut klein und sich trauen ganz groß. Also ja, so in der Reihenfolge muss beides da sein, auf jeden Fall. Aber nicht nur bei den Jungen und bei den Frauen, sondern eigentlich bei allen. Und aber sich trauen finde ich sehr wichtig, weil um das noch mal eben kurz zu sagen zum Ehrenamt: Diejenigen, die im Ehrenamt arbeiten, sind ja, ich nenne das immer, vorpolitischer Raum. Das heißt, sie haben sehr, sehr viel Einfluss, sind nicht eingebettet in Strukturen, in Hierarchien und gar nichts, sondern sie sind eigentlich frei, das zu äußern, was sie wollen, um das dann sozusagen in die verwaltungstechnische oder politische Umsetzung zu geben. Wenn da aber nichts kommt, dann macht die Bürokratie, was Bürokratie eben macht, nämlich immer mehr Macht. Da glaube ich, dass es eben sinnvoll ist, wenn diese Institutionen, die ehrenamtlich auch unsere Väter 1960 und Mütter gemacht haben, glaube ich, dass es sehr gut ist, dass man so eine Struktur, solche Strukturen hat. Und deswegen, nur man muss es eben nur nutzen und auch in Anspruch nehmen. Deswegen Demut durchaus, aber ganz klein, und traut euch erheblich größer.
Sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank. Ich finde, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Wir danken euch allen da draußen, die wieder zugehört haben. Wie gesagt, nochmal kurzer Hinweis an unseren Crossover-Podcast. Seid ihr irgendwo, blickt gerne auch mit reinhorchen, wenn ihr von Peter und Robert nicht genug bekommen könnt. Da warten noch einige Folgen. Wir freuen uns ganz, ganz sehr, wünschen euch eine tolle Woche und geht in die Welt und bewertet.
Aber richtig.
Jawohl.
Mit Gefühl. War es nicht mit Gefühl? Genau.
Ja. Und gut.
Perfekt. Ja, Dankeschön. Genau.
Vielen Dank.
Ciao. Ciao.
Euch. Jo, tschüss.
Ciao. Danke, ciao. Tschüss.
Euer ImmoMag2Go. Kompaktes Immobilienwissen in Kürze. Nach Starkregen und Überschwemmungen sind Schäden an Wohngebäuden häufig. Eine zusätzliche Elementarschadenversicherung schützt vor finanziellen Folgen von Naturereignissen wie Hochwasser, Erdrutsch oder Überschwemmungen, die nicht von einer regulären Wohngebäude- oder Hausratsversicherung abgedeckt sind. Diese Versicherung übernimmt Reparaturen, Abriss und Wiederaufbau sowie Hotelkosten, wenn das Gebäude unbewohnbar wird. Hausbesitzer sollten vor Vertragsabschluss prüfen, welche Naturgefahren in der Police eingeschlossen sind. Besonders in gefährdeten Gebieten ist der Elementarschutz oft besonders wichtig, aber auch mit höheren Kosten oder Einschränkungen verbunden. Daher sollten Eigentümer die Versicherung sorgfältig prüfen und die spezifischen Risiken ihrer Region berücksichtigen. Das war euer ImmoMag2Go. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart bei einer neuen Folge Sachverstand mit Herz, wertvoll wachsen.